Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Vor einiger Zeit hat Peter Schulte mich gefragt, ob ich denn auch mal in Andernach predigen würde, und ich habe das sehr gerne zugesagt. Heute Morgen bin ich mit der Jutta aus Altenkirchen angereist. Für unseren Gottesdienst habe ich zwei Geschichten Ihnen mitgebracht. Die erste handelt von einer Frau, die zweite von einem Mann. Die erste werden Sie vermutlich eher nicht kennen. Die zweite kennen Sie so lange, wie Sie mit Gemeinde zu tun haben. Es ist eine der bekanntesten Geschichten aus dem Neuen Testament. Und zu jeder Geschichte gehören vier Bilder. Bei der ersten habe ich die auf PowerPoint mitgebracht. Bei der zweiten müssen wir uns sie im Kopf vorstellen. Ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Die Geschichte Nummer 1. Ich nehme Sie mit nach Wien. Und zwar in das Wien um die Jahrhundertwende, also über 100 Jahre zurück. Und um diese Zeit, also 1900, vorige Jahrhundertwende, in dieser Zeit wurde ein Foto gemacht, das sehen wir jetzt hier an der Wand. Das habe ich mitgebracht, und dieses Foto zeigt die Baronin Sonja Knips. Es gibt so einen Spruch, nichts ist so attraktiv wie Lebensfreude, und dieses Bild ist so ungefähr das genaue Gegenteil. Diese Frau, Sonja Knips, wirkt kraftlos, behäbig, etwas älter als sie wirklich ist. Sie ist auf diesem Foto erst 24 Jahre alt. Sie ist verheiratet mit einem reichen Mann, der sie aber nicht liebt oder den sie nicht liebt. Sie ist oft schwer krank und depressiv. Und weil ihre gesundheitliche Lage so besorgniserregend ist, beauftragt ihr Mann einen Maler mit dem Porträt seiner Frau. Einfühlsamerweise für die Ahnengalerie der Familie, es könnte ja sein, dass sie stirbt und dann muss das also noch erledigt werden, dass sie ein Bild haben, wie das üblich ist in der Familie. Und weil er da Baron ist und weil er Geld hat, wählt er den berühmten Maler des Wiener Jugendstils Gustav Klimt. Klimt verfolgt bei seiner Arbeit ein besonderes Ziel. Er will nicht nur, dass das Bild im Original ähnlich sieht. Damals gibt es ja schon Fotoapparate und die Fotografen können das mit der Ähnlichkeit besser als er als Maler. Klimt möchte die Menschen, die er malt, kennenlernen. Er will erfahren, wer sie wirklich sind. Ihr Wesen soll durch seine Gemälde sichtbar werden. Und der Künstler nimmt sich Zeit. Er trifft sich mit Sonja Knips. Er arbeitet fast ein Jahr lang an dem Porträt. Und es entsteht folgendes Bild, Bild Nummer 2. Ihr Wesen wollte Klimt sichtbar machen. Es gibt einen Text von einer Psychologin, einer Frau Dr. Hardinger am Institut für Logotherapie in Wien, die hat zu diesem Bild etwas geschrieben, zu der Frau, die man auf diesem Bild sieht. Und sie sagt, Klugheit, aufrechte Haltung, Leichtigkeit, gerade im Begriff aufzustehen. Das ist das, was die Person auf diesem Bild kennzeichnet. Bild Nummer 3. Das Bild kommt doch nicht in die Ahnengalerie der Familie, sondern es wird im Wohnzimmer der Familie aufgehängt. Sonja hat es jeden Tag vor Augen. Sie sieht sich selbst und sie sieht das, was der Maler Klimt mit seinem besonderen Blick in ihr erkannt hat. Bild Nummer 4. Das ist Sonja Knips 10 Jahre später. Der Blick des Malers hat sie verändert. Sie ist aufgestanden, bildlich gesprochen. Sie ist inzwischen eine wichtige Frau der Wiener Gesellschaft. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunst für viele Menschen zugänglich zu machen. Aufrechte Haltung, Klugheit, Leichtigkeit, das ist jetzt nicht mehr nur für den Maler sichtbar, sondern auch für sie selbst und für andere. Krankheit und Depression sind überwunden. Als ich die Geschichte von Sonja Knips und Gustav Klimt zum ersten Mal gehört habe, hat sie mich sofort fasziniert. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr hat sie mich auch berührt. Wir können uns nochmal das Bild 2 ansehen, das Gemälde. Wäre es nicht schön, wenn wir ein solches Bild von uns in unserem Wohnzimmer hätten? Wünschen wir uns das nicht, dass jemand uns so ansehen würde, dieser Maler diese Frau angesehen hat? Unsere Erfahrungen mit Bildern heute in unserer schnelllebigen Zeit sind ja oft ganz anders. Da macht jemand einen Schnappschuss mit der Handykamera und oft ist man froh, wenn man das Bild auch genauso schnell wieder löschen kann. Jemand, der sich Zeit nimmt, uns anzusehen, die Schönheit unseres Wesens zu erkennen, unseren wahren Wert zu sehen. Ist das etwas, was es nur vor 100 Jahren gab für eine reiche Frau, die es sich leisten konnte, aber nicht für uns? Es ist für mich eine wichtige Entdeckung gewesen, dass das nicht so ist, sondern dass da auch für mich jemand ist, der mich ansieht, und der mich durch seinen Blick zu einer angesehenen Frau, zu einem angesehenen Menschen macht. Und dieser jemand ist Gott selbst. Die Bibel redet von der ersten bis zur letzten Seite davon, dass wir seine Menschen von Gott unendlich, vor Gott unendlich wertvoll sind. Eine besonders schöne Stelle ist in Jesaja 43, wir haben sie eben schon gehört. Da redet Gott von den Menschen, die zu ihm gehören. Im Alten Testament ist das Volk Israel. Und wenn man den Zustand des Volkes ansieht, zu der Zeit, in der Jesaja gelebt hat, wo das Buch geschrieben wurde, dann könnte man darüber auch eher krank und depressiv werden. Immer wieder hat das Volk ja Gott verlassen. Immer wieder haben sie Dinge getan, die nicht gut für sie waren. Und auch deswegen befinden sie sich jetzt im Exil. Sie sind weit weg von der Heimat in einem fremden Land. Und in unseren Augen passt das eher zu dem Bild, was wir eben als erstes von Sonja Knips gesehen haben. Ein ziemlich desolates Bild, ein krankes Bild, ein Bild, was eher depressiv machen kann. Und was sieht Gott, wenn er das Volk Israel, die Nachkommen Abrahams, ansieht? Ich lese das nochmal, seit Jesaja 43, Vers 3 und 4. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Gott ist nicht blind. Er sieht alles, was nicht stimmt und er nennt es ja auch an anderer Stelle sehr konkret beim Namen. Er sieht die Realität und mitten in dieser Realität hat er den besonderen Blick der Liebe. Durch diesen Blick sieht er zuallererst das, was er in seine Menschen hineingelegt hat, was er sich für sie ausgedacht hat, was möglich ist, wenn er ihr Heiland wird. Und er sagt es seinen Menschen hier durch den Propheten Jesaja, du bist in meinen Augen wert geachtet. Kann das wirklich sein, dass das auch für uns gilt? Lässt sich diese alttestamentliche Aussage auch auf uns übertragen? Ich möchte mit Ihnen die zweite Geschichte ansehen. Sie zeigt uns, wie Jesus Menschen angesehen hat. Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, »Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.« So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. »Wie kann er sich nur von einem Sünder einladen lassen?« sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm, »Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.« Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Dann fügte er hinzu: Dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zu Zachäus gibt es keine Originalfotos im Internet, aber wir können uns die Bilder vorstellen. Wie sieht das erste Bild von Zachäus aus? Was ist seine Realität? Wer sitzt da in dem Maulbeerfeigenbaum? Die Nachbarn sagen es unumwunden und zutreffend: Ein Sünder. Sein Leben ist aufgebaut auf Betrug. Er lebt davon, dass er andere schädigt. Er kollaboriert mit den Feinden seines Volkes, mit den Besatzern, mit den Römern. Er nimmt für sie den Zoll ein und streicht auch selber noch illegal einiges für sich ein. So ist er reich geworden. Reich, wie auch Sonja Knips war. Und wie ihr fehlt ihm das Entscheidende, nämlich gesunde und tragfähige Beziehungen. Er ist alles andere als angesehen. Er ist sozusagen unansehnlich in den Augen der anderen. Sie schließen ihn aus. Er kommt nicht bis nach vorne in die erste Reihe. Er wird auf die Stufe eines Kindes gesetzt. Er wird abgedrängt und er klettert auf einen Baum, damit er etwas sehen kann. Selber schuld, könnte man sagen. Er hätte sich ja anders verhalten können. Ein ziemlich desolates Bild. Jesus allerdings sieht etwas anderes. Er hat ein anderes Bild von Zachäus. In Vers 5a steht erstmal, dass er ihn überhaupt ansieht, obwohl er da so versteckt oben auf dem Baum sitzt. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf. Jesus schaut hinauf, er sieht ihn an und er weiß genau, wer da sitzt, ein Sünder. Und doch sieht er etwas anderes. Wir lesen es in Vers 9. Dieser Mann, sagt Jesus da, ist doch auch ein Sohn Abrahams. Auch er ist doch Abrahams Sohn. Auch er ist ein Mensch, den Gott dazu bestimmt hat, zu ihm zu gehören. Und was sagte Gott zu Abrahams Nachkommen? Du bist in meinen Augen wert geachtet. Jesus sieht Zachäus an. Und in seinen Augen entsteht entgegen aller Realität das Bild eines Menschen, der von Gott geliebt ist. Und dieses Bild bleibt nicht in seinem Kopf. Jesus trägt es in das Wohnzimmer von Zachäus hinein. In Vers 5b lesen wir das. Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Noch konkreter als das Ölgemälde im Wohnzimmer von Sonja Knips hat Zachäus es vor Augen. Er kann schmecken und sehen, wie freundlich Gott zu ihm ist. Jesus sitzt ihm gegenüber, er redet mit ihm und er isst mit ihm. Und das ist etwas anderes, als wenn wir in der Kantine oder bei McDonald's zufällig jemanden am Nebentisch haben. Tischgemeinschaft damals in Israel, das bedeutet Gemeinschaft, Zugehörigkeit und Wertschätzung. Die Nachbarn wissen das und deswegen regen sie sich auch auf. Und Zachäus weiß es auch. Jesus bringt es ganz konkret in sein Wohnzimmer hinein. Du bist in meinen Augen wertgeachtet. Und jetzt geht richtig was ab. Zachäus ist viel aktiver als Sonja, ein ganz anderer Typ. Sie hatte ihr Elend in sich hineingefressen und ist darüber krank geworden. Zachäus hat angefangen, ganz viel zu tun. Er ist gerannt in der Geschichte, er ist geklettert. Seine Geschichte ist viel schneller und die Ereignisse überschlagen sich. Und es entsteht das letzte Bild in dieser Geschichte von Zachäus in Vers 8 und Vers 6. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Zachäus hat es kapiert. Gott liebt mich, so wie ich bin. Ohne Bedingungen zu stellen, ist er zu mir gekommen. Darum braucht Zachäus jetzt auch keine volle, fromme Bußübung zu vollführen, mit der er versuchen könnte, Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Er ist ja schon in Gottes Augen unendlich wert geachtet. Jesus ist ja schon in seinem Wohnzimmer. Und gerade deswegen kann er jetzt nicht mehr anders, als auf diese Erkenntnis zu reagieren. Jesu Liebe kam zu ihm als Geschenk, ohne Bedingungen in sein Leben. Und gerade deshalb bleibt sie nicht ohne Folgen. Du bist in meinen Augen wert geachtet. Das setzt bei Zachäus Wünsche und Handlungen und Veränderungen frei, von denen er selbst bis vor ein paar Stunden wahrscheinlich überhaupt nichts geahnt hat. Ich lese es nochmal in Vers 8b. Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vielfache zurück. Jesus bringt es auf den Punkt, was hier passiert. Er sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Da ist jemand heil geworden. Sonja Knips und Zachäus. Zwei Geschichten, zwei desolate Menschen. Zwei Menschen, die dann erfahren, die schmecken und sehen, dass sie wert geachtet sind. Zweimal eine entscheidende Veränderung. Einmal innerhalb von ein paar Stunden, einmal langsam, über 10 Jahre verteilt. Weil du in meinen Augen wert geachtet und auch herrlich bist. Das ist das Bild, was Gott von uns malt. Und wir müssen es in unserem Lebenswohnzimmer aufhängen und es täglich betrachten, damit es seine verändernde Kraft bei uns entfalten kann. Weil du in meinen Augen wert geachtet und auch herrlich bist. Solche Bilder können wir auch von den Menschen malen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Und wir können überlegen, wie wir diese Bilder in ihren Lebenswohnzimmern aufhängen können. Ich kenne mich jetzt im Lebensbereich der Schule besonders gut aus und das ist ein Übungsfeld für diese Aufgabe, ein reiches Übungsfeld. Weil wir natürlich in der Schule sehr oft darauf so geeicht sind zu gucken, was noch nicht klappt, wo die Defizite sind und wo wir noch üben müssen und wo es eben schwierig ist und wo die Fehler liegen. Und ich hatte mal ein sehr schönes Beispiel dazu erlebt. Da hat mir ein Kollege ein paar Mädchen geschickt und hat gesagt, die können noch das einmal eins so schlecht, die haben da ihre riesigen Probleme, jetzt übt doch im Förderunterricht nochmal mit denen. Und das geht manchmal ganz gut dann in so einer kleinen Gruppe. Und weil ich ja wusste, dass sie es noch Schwierigkeiten haben, habe ich gedacht, naja, dann fangen wir mit einer ganz einfachen Aufgabe an. Und habe gesagt, ja, könnt ihr mir denn sagen, wie viel ist denn 4 mal 4? Und dann habe ich schon besonders bei einem von den Kindern gesehen, wie die auf dem Stuhl saß, so ganz krumm und mit dem Kopf nach unten. Und so, und dann fing die so langsam an, 4, 8, 12, obwohl die das echt schon lange geübt hatten. Und ich dachte, ach du liebe Zeit. Und ich wusste aber auch, da ist eigentlich die Fähigkeit vorhanden. Ich kannte das Kind. Es geht eigentlich mehr darum, dass dieses Kind denkt, in Bezug auf Mathe bin ich überhaupt nichts wert. Das kann ich nicht. Und sie hat auch da ein Problem. Aber das Problem war nicht so groß, wie sie selber dachte. Und dann haben wir die Strategie gewechselt. Und dann habe ich gesagt, so jetzt sagst du mir mal eine Aufgabe, die du kannst aus der Viererreihe, ohne dass du nachdenken musst. Und dann hat sie mich ganz ungläubig angeguckt. Eine Aufgabe, wo sie nicht nachdenken muss, das war für sie überhaupt nicht denkbar. Ja, habe ich gesagt, wie viel ist denn 0 mal 4? Ja, das ist 0. Ja, okay, also, hast du nachgedacht? Nein, du wusstest es sofort. Wir haben es aufgeschrieben, wir haben ein Blatt gemacht mit allen Aufgaben, die sie schon kann. Und dann habe ich gesagt, und wie ist mit 1 mal 4? Ja, das ist 4. Ja klar, weißt du, ohne nachzudenken. Wie viel ist denn 10 mal 4? Ja, das ist 40. Ja klar, 10 mal ist immer, muss man nur eine 0 dranhängen, das wusste sie sehr wohl. Und so haben wir dann, wenn du 10 mal 4 weißt, weißt du auch 5 mal 4, das ist doch nur die Hälfte. Und so konnten wir das so langsam erarbeiten. Und am Ende von der Förderstunde konnte sie die Aufgaben, ich wusste wahrscheinlich in einer Woche, weiß ich nicht mehr alle, aber sie ist auf jeden Fall gerade aus dem Unterricht rausgegangen, weil sie gemerkt hat, Es ist gar nicht so, dass ich gar nichts wert bin in Mathe, sondern es gibt schon etwas, was ich weiß. Ich bin auch in Mathe etwas wert. Weil du in meinen Augen wertgeachtet und auch herrlich bist. Solche Bilder müssen wir von den Menschen malen, die wir täglich treffen. Und wir können überlegen, wie wir diese Bilder ganz konkret in ihren Lebenswohnzimmern aufhängen. Und wir können es tun, weil es genau das ist, was Jesus auch für uns tut. Amen.